Heute philosophieren wir Prozessphilosophen über.
Es ist nicht so vom Himmel gefallen, ach, jetzt machen wir mal Prozessmodellierung, sondern dahinter war auch ein längerer Weg. Quintessenz, auch Erfahrung aus meinem Leben, dass Innovationen nicht so schnell sind. Also was im Augenblick passiert, dass jeder sich eine Anwendung für KI sucht, das ist keine richtige Innovation.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörende unseres Podcasts. Ich habe heute die ganz, ganz große Ehre, unsere neue Spezialepisode, unsere neue Serie einzuläuten. Wir haben uns die Mühe gemacht, die wichtigsten, die bedeutungsvollsten Professoren im deutschsprachigen Raum zu suchen, die Prozessmanagement und die Prozesswelt geprägt haben. Und heute beginnen wir mit der ersten Folge. Wir haben, ich würde sagen, den bekanntesten Professor im Prozessmanagement-Bereich. Aber ich will gar nicht so weit vorausnehmen. Matusch, verrat uns den Namen. Mit wem haben wir es heute zu tun?
Ich glaube, es gibt keinen Professor im BPM-Bereich, der mehr bekannt ist und der, sagen wir es auch, mehr Historie hat. Aber ich würde gerne unserem Professor die Ehre geben, selbst sich vorzustellen. Professor August Wilhelm Scheer. Willkommen Sie bei uns. Es freut mich unheimlich, dass Sie da sind.
Ich habe Gänsehaut. Ich freue mich. Herr Scheer, stellen Sie sich kurz vor.
Ja, das mit dem Kurz ist natürlich so eine Sache. Wenn man schon etwas älter ist, dann hat man im Leben ja häufig schon verschiedene Rollen eingenommen, sodass es dann schwierig ist, das sehr kurz zu fassen. Ja, ich habe eigentlich vier Leben parallel geführt. Ich war einerseits Universitätsprofessor bis zur Emeritierung, also über 30 Jahre. Dann habe ich aber neben der Professorentätigkeit auch Unternehmen gegründet. Das bekannteste, die IDS Scheer AG, die ich praktisch als Start-up an die Börse gebracht habe und nach 25 Jahren dann an die Software AG verkauft habe. Habe aber anschließend weiterhin Unternehmen gegründet und bin also auch jetzt immer noch Unternehmer. Das heißt, ich trage Risiken, ich muss mir aber auch Gedanken über die Produkte machen, die wir herstellen. Ich muss also auch up-to-date sein und mit vielen jungen Mitarbeitern, die frisch von der Uni kommen, viel Erfahrung haben, dann eben auch noch so einigermaßen auf Augenhöhe diskutieren. Ja, das Dritte war, dass ich mich auch etwas politisch betätigt habe. Ich bin aber nicht Mitglied einer politischen Partei, war aber hier im Saarland für Innovationsfragen zuständig, war auch auf der Bundesebene Mitglied von Innovationsteams von Angela Merkel und sogar schon von Helmut Kohl. Und war Präsident des Branchenverbandes Bitkom und da eben auch sehr eng mit der Politik in Kontakt. Ja, und dann mein viertes Leben, das ist so ein bisschen mein Hobby, aber ich nehme es eben auch sehr ernst, ist der eines Jazzmusikers. Dafür wende ich auch relativ viel Zeit und Mühen aus. Das ist mit der Musik nun mal nicht zu vermeiden. Man muss da üben. Ohne dem geht es nicht. Man kann das also schlecht dirigieren und sagen, üb du mal für mich. Das geht also nicht. Man muss das schon selber tun. Ja, das sind die vier Leben. Aber ich glaube, heute reden wir wahrscheinlich doch sehr stark über die unternehmerische Tätigkeit, wissenschaftliche Tätigkeit, vielleicht auch etwas über die politische Situation.
Definitiv. Ich glaube, ganz viele Zuhörenden, aber auch ich, fragen sich, ob ihr Tag mehr Stunden hat als unser. Nein, Spaß. Was für besondere oder was für umfangreiche Tätigkeitsfelder. Aber ich glaube, es wäre super spannend, ganz am Anfang zu beginnen. Wir haben einmal ein Sprichwort gehört. Wie sind Sie in diesen Prozesstopf gefallen? Also wie sind Sie zu Prozessen gekommen? Wie begann das? Gerade in dem Fall, dass Sie ja so viel mitgeprägt haben.
Ich bin 1975 nach Saarbrücken gekommen. Das war mein erster Ruf, den ich nach der Habilitation in Hamburg erhalten habe. Und zu der Zeit gab es eigentlich das Fach Wirtschaftsinformatik noch nicht. Es gab so erste kleine Pflänzchen in Deutschland. Ich konnte es also auch nicht studieren. Ich hatte aber als Student an der Uni in Hamburg Interesse an dem aufkommenden IT gefunden und war als Student in einer Arbeitsgemeinschaft, also in einer freiwilligen Arbeitsgemeinschaft, und habe da als einer der ersten Studenten auch programmieren gelernt. Und habe auch dann für Institute programmiert, weil die selber gar nicht die Fähigkeiten hatten für Auswertungen, statistische Auswertungen. Und habe mit einer Gruppe von Kollegen als Assistenten an der Uni das Vorläufersystem der späteren ZVS, also der Institution, die eben Studenten auf Universitäten verteilt, mit gegründet. Dadurch Wow. hatte ich da eben schon sehr früh Kontakt mit großen Datenmengen, was man eigentlich in der Forschung in unseren Disziplinen gar nicht so hat. Da macht man sich so selber so kleine Beispielchen und kommt aber gar nicht so richtig mit der Realität von großen Datenmengen, mit ihrer Problematik dann in Kontakt. Aber das war eben die Ausgangssituation, auch einen Ruf auf den Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik zu bekommen. Den habe ich dann hier in Saarbrücken auch angenommen. Aber jetzt die Frage, wieso zu dem Prozess? Ja, der erste Schritt war eigentlich eher, dass ich mir überlegt hatte, auf welcher Ebene will ich überhaupt den Stoff präsentieren? Zu der damaligen Zeit hat man in dem Fach Wirtschaftsinformatik sehr stark auch noch so Hardware-Beschreibungen in den Vordergrund gestellt. Das ging dann auch schon los mit dem dualen Zahlensystem und Schaltalgebra und solchen Peanuts, möchte ich aus der heutigen Sicht sagen, die gar nichts mit dem Fach Wirtschaft irgendwie zu tun hatte. Und ich habe dann gedacht, das kann es doch nicht sein, dass wir diesen technischen Dingen, die sich auch ständig ändern, bei Hardware-Beschreibungen zum Beispiel, so nachlaufen, sondern wir müssen uns davon unabhängig machen. Und ich hatte eben mit bezüglich dieser großen Datenmengen auch mich sehr früh mit Datenbanksystemen beschäftigt. Und da kamen eben neue Beschreibungssprachen auf, wie man Daten jetzt hier von der Logik her dokumentieren kann. Und damit hatte ich mich beschäftigt. Das war eben das Datenmodellierungssystem von Chen, Peter Chen. Und darauf habe ich dann meine Vorlesungen aufgebaut. Das heißt, ich habe mich von vornherein auf eine Modellierungsebene bezogen, und um von diesen technischen Details unabhängig zu werden. Und Datenmodelle waren eben zu der Zeit so das Erste, was man so auf der Modellierungsebene fand. Und das war auch sehr wichtig, weil parallel dazu die ersten Ansätze für ERP-Systeme entstanden. Und das Besondere an den ERP-Systemen ist, dass sie eine einheitliche Datenbank haben. Vorher gab es Anwendungssoftware für einzelne Funktionen, für Vertrieb, für Einkauf, für Produktion, für Finanzbuchführung, für Controlling. Und jedes System hatte seine eigene Datenbasis, weil es von unterschiedlichen Softwareanbietern eben auch auf den Markt gebracht wurde. So, mit den ERP-Systemen, und das war auch die große Idee der SAP, wurde eben dieses Problem, dass man Daten ständig zwischen diesen Funktionen austauschen musste, umformulieren musste, umformatieren musste, das hatte sich dann gelöst durch die ERP-Systeme, weil da eben jedes Datum nur einmal drin ist, die ganzen Fragen von Datensicherheit oder Datenübereinstimmung waren damit automatisch eigentlich gelöst. Aber damit kam eben auch in den Vordergrund, wie diese Daten denn überhaupt entstehen und wie man sie beschreiben kann. Und da hatte ich eben mit meiner Konzentration auf Datenmodellierung und auf Datenmodelle so das Fundament geschaffen, hier eine solche Beschreibungssprache auch in diese ERP-Welt hineinzubringen. Ich hatte ein dickes Buch geschrieben mit 700 Seiten und damit darin ein Unternehmensdatenmodell entwickelt. Und mit diesem Wissen bin ich dann zu den Gründern der SAP gegangen, um sie davon zu überzeugen, ihr System, also insbesondere die Datenbank des ERP-Systems, durch Datenmodelle zu beschreiben. Das fanden die gar nicht so witzig, weil sie sagten, wenn wir das offenlegen und das ist nochmal das Herz unseres Systems, dann können uns unsere Konkurrenten eben ja auch kopieren, können das System klonen.
Ja.
Mein Gegenargument war dann, dass wir ja nicht über offene Systeme reden können, indem wir nur über technische Dinge sprechen, also ein offenes Betriebssystem wie Unix damals oder eine offene Datenbankkonzepte wie SQL, sondern wir müssen ja auch die Logik offenlegen. Das ist ja das eigentlich, was man an den Kunden verkauft. Die Technik ändert sich sowieso und ist im Besitz ja auch der großen Hardware- und Systemanbietern. Naja gut, also schlussendlich hat das dann die SAP auch eingesehen gehabt, ich glaube, war 3 oder 4 Mal bei den Vorständen. Und wir haben dann in einer Gruppe dann auch das Datenmodell für die SAP entwickelt. Das war auch mit ein Erfolgsstein für das R3-System, was dann ja im Anschluss dann entstanden ist. So, leider ist die Geschichte eben so lang, aber ich muss noch 2, 3 Sätze noch hinzufügen, um jetzt auf diese Prozesse zu kommen. Mhm. Die Datenbeschreibung ist schön und gut, aber sie ist nicht das, passt nicht in die Denkwelt der Anwender. Datenstrukturen sind für die IT-Leute interessant, weil sie eben den Funktionsumfang auch von Anwendungsentwicklungen begrenzen. Wenn ich keine Daten habe, kann ich mir noch so viel Anwendungen überlegen. Ich kann sie da nicht mit futtern. Okay, aber die Benutzer können beschreiben, was sie tun. Und nichts anderes ist ein Prozess, also eine Folge von Funktionen. Und beschreibt das, was eben Menschen auch so tun, wenn sie eben einen Auftrag anlegen oder wenn sie eine Reise planen oder eben einen Produktionsauftrag verfolgen, wie er von der Angebotsseite bis zur Bezahlung dann hinterher abgewickelt wird. Und deswegen habe ich dann überlegt, wie kann man dieses abbilden und habe mich zurückgezogen in eine kleine Wohnung, die ich in München hatte, über längere Zeit und bin dann der Sache auf den Grund gegangen oder versuchte es, wie man überhaupt IT-Systeme beschreiben konnte. Dass man Datenbeschreibungen braucht, hatte ich ja nun schon gewusst. Dann habe ich überlegt, was braucht man denn noch? Dann kam ich darauf, dass also Organisation eine große Rolle spielt bei verteilten Systemen. Da muss ich Zuständigkeiten definieren. Ich will aber beim Prozess auch beschreiben, was eigentlich das Ergebnis eines Prozesses sein soll, also die Leistung, die da entsteht. Und dann natürlich die Funktionen und ihren Fluss, also den Kontrollfluss. Und das war dann das Ergebnis, was ich in dem Buch ARIS dann zusammengefasst habe. Und auf Basis von diesem Konzept haben wir dann hinterher auch die Werkzeuge entwickelt, also das ARIS Toolset nannten wir das damals, mit dem man jetzt Prozesse beschreiben kann, aber auch die Organisationsstruktur, die Leistungskomponenten in einem Prozess, also den Leistungsfluss auch und eben auch natürlich die Datenstrukturen. Also es ist nicht so vom Himmel gefallen, ach, jetzt machen wir mal Prozessmodellierung, sondern dahinter war auch ein längerer Weg. Und das ist auch so mal ein bisschen meine Quintessenz, auch Erfahrung aus meinem Leben, dass Innovationen nicht so schnell sind. Also was im Augenblick passiert, dass jeder sich eine Anwendung für KI sucht, das ist keine richtige Innovation, weil man dann nur auf Ideen kommt, die an 100 oder 1000 oder 10.000 anderen Stellen in der Welt auch vorhanden sind. Also wenn man richtig was wirklich Neues machen will, dann braucht das seine Zeit in der Vorbereitung. Da macht man Fehler und diese Fehler müssen einem auffallen, muss man korrigieren. Erst dann kann man wirklich zu neuen Ideen kommen.
Das ist super spannend. Damit haben Sie eine neue Methodik erschaffen. Und nicht nur die neue Methodik, aber Sie sind bekannt auch noch für eine neue Modellierungssprache, die APKs. Wie sind Sie dazu gekommen?
Ja, eigentlich war das gar nicht so was Dolles. Viele Dinge sind ja auch immer nie ganz neu. Ich hatte über Projektsteuerung habilitiert. Und die Methoden zur Projektsteuerung sind meistens so netzwerkorientierte Methoden. Und da gab es auch schon stochastische Netzwerke, die sich also verzweigten, mit Wahrscheinlichkeiten dann versehen und wurden. Und dabei spielten auch Ereignisse schon eine große Rolle. Und Ereignisse waren eben auch in der Beschreibung von Abläufen, die im Computer stattfinden, auch schon immer ein Teil von bestimmten Methoden, mit denen man jetzt Software entwickeln wollte. Und jetzt diese Ereignisse in den Vordergrund zu stellen, um damit die Steuerung von Prozessen zum Ausdruck zu bringen, war eigentlich von daher nur noch ein kleiner Schritt. Das Besondere an der EPK ist, dass sie so einfach ist. Was nützt es, wenn man ganz komplexe Methoden hat, meinetwegen wie Petri-Netze, die alles Mögliche können, aber für einen Anwender nur mit einem riesen Aufwand an Schulung, an Verstehen überhaupt jetzt hier dann zur Anwendung bereit sind. Das heißt also, aus Dusel oder wie auch immer, haben wir eine Ebene gefunden, die sehr nah an dem einfachen Denken des Anwenders ist, dass er beschreiben kann, wie ich schon sagte, was er tut, in welcher Reihenfolge tut, wo er sich entscheiden muss. Das sind alles Dinge, die er sofort versteht, die man von ihm abfragen kann. Und dieses jetzt in so eine halbformale Sprache dann umzusetzen, die dann auch der Ausgangspunkt sein kann für ein weiteres formaleres Vorgehen in Richtung Anwendungsentwicklung oder eben in Richtung des Customizing von Standardsoftware. Und da wir so eng mit der SAP eben zusammengearbeitet haben, war das eigentlich immer unser Blick. Wie kriegen wir unsere Modelle, die wir mit dem Anwender diskutieren, hinterher in die Ausführungsebene, also in das Customizing des SAP-Systems. Da haben wir eben auch dann Brücken geschrieben, die eben dann in die Tools der SAP geführt haben, um das Customizing dann zu unterstützen.
Aber obwohl Sie sagen, das war nicht so spannend wie die ARIS-Methode, damit sind Sie fast in jedem Unternehmen in Deutschland gekommen, oder? Also EPKs waren so unheimlich verbreitet und auch auf Universitäten. Ich glaube, es gab keine Universität, die in Wirtschaftsinformatik Prozesse gelernt hat, wo nicht EPK Teil davon waren. Also das ist schon eine enorme Leistung, würde ich sagen. Wie haben Sie diese Zeit erlebt, wo sich das dann quasi so komplett verbreitet hat durch die, ja mindestens durch Deutschland? Ich weiß ja nicht, wie das weiter verbreitet war, aber in Deutschland war das ja überall.
Ja, die EPK ist ein internationaler Erfolg, nicht? Natürlich auch im Schwall der SAP, weil sie eben auch genau diese Methoden dann auch herausgestellt haben. Wir waren auf der Preisliste des SAP-Systems und das war natürlich schon ein Rückenwind. Aber das konnte ja dem Kunden nicht aufgedrückt werden, sondern wir mussten ihn natürlich immer überzeugen. Und die SAP hat auch immer ihre Augen auf den Gesamtmarkt gehabt und hat uns auch immer gechallenged. Also wir mussten immer die Anforderungen der SAP dann auch erfüllen bei Weiterentwicklung, wenn sie neue Releases rausbrachten. Das war also eine ständige Diskussion. Aber das war für uns natürlich toll, weil wir so einen riesen Anwender hatte, der ja das größte System eigentlich auf der Welt im betriebswirtschaftlichen Umfang eben auch darstellte. Und der fordert einen natürlich dann auch enorm, sodass dann auch das Produkt dadurch eben auch sich immer verbessert hatte. Und es gab kein anderes Produkt, das es mit uns aufnehmen konnte. Das haben auch dann die Analysten wie Gartner oder andere auch bestätigt. Wir waren immer ganz vorne als Leader in den entsprechenden Bewertungsquadranten. Und das ist auch heute noch der Fall, dass eben hier der Gartner-Quadrant für Process Management angeführt wird von drei Unternehmen. Das ist einmal eben hier die Software AG, die ja eben das ARIS-System übernommen hat. Dann eben auch noch zwei andere, also Signavio und Celonis. Und ich möchte mal behaupten, und das haben die mir auch selber bestätigt, dass es diese anderen beiden Systeme außer Software AG wahrscheinlich nicht geben würde, auch nicht so geben würde, wenn wir nicht die entsprechenden Vorarbeiten dazu geleistet haben und eben auch durch den Verkauf meines Unternehmens an die Software AG eben auch dann Kooperationsmodelle zwischen den anderen Unternehmen und der SAP dann auch möglich wurden. Also das sind schon Entwicklungen, die dann auch vom Markt her sehr stark mit beeinflusst werden. Aber wir können stolz darauf sein, dass wir eben dieses ganze Gebiet der Modellierung und des Prozessmanagement wirklich international aus Deutschland anführen.
Wahnsinn. Also ich glaube, das klingt, wenn Sie das jetzt so erzählen, fast ein bisschen, also es klingt so einfach, aber es ist so eine wahnsinnige Leistung, die Sie da geliefert haben oder was Sie da geleistet haben. Über wie viele Jahre sprechen wir? Es ist von Beginn, von den ersten Gedanken bis hin zu die Methodik fängt sich an langsam zu etablieren. Die Firmengründung findet statt. Über was sind da so ungefähr die Zeitscheiben?
Also das Tolle war, und das war eigentlich mit ausschlaggebend, dass ich bei der Entwicklung von dem ARIS-Produkt eine Gruppe aus meinem Institut mit übernommen habe, die ja in dieser ganzen Gedankenwelt schon sich auskannte. Das heißt, die haben bei mir studiert gehabt, die haben dann bei mir promoviert und waren in diesen ganzen Diskussionen ja immer mit nah da dran, sodass wir eigentlich nur immer diskutieren mussten, welchen Weg wollen wir gehen. Aber wir hatten einen Fundus an Methodenwissen. Und was hinterher ja rauskam, würde ich sagen, war vielleicht 20% von dem, was wir eigentlich gewusst haben. Das heißt, wir haben viel mehr weggelassen, als wir hinterher in das Produkt aufgenommen haben. Ich will nicht sagen, dass ich mich für die erste Version fast geschämt habe, weil von meinem ganzen ARIS-Konzept eigentlich wirklich nur ein ganz kleiner Teil, und die EPK ist eben auch nur ein ganz kleiner Teil, wenn Sie mal in das Buch reingucken, da ist viel mehr da drin beschrieben. Aber es ist genau das eben rausgekommen, was wir umgesetzt haben, was der Anwender brauchte. Nicht? Und das meine ich damit, dass das Zeit braucht, dass man Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden lernen muss. Und nicht aus dieser akademischen Welt, bei der ja keine Gewichtung von Problemen eigentlich vorhanden ist. Ein Problem ist ein Problem und ist damit wert, irgendwie gelöst zu werden. Ob es wichtig ist, ob es in der Realität existiert oder vielleicht völlig unwichtig ist, spielt eigentlich gar keine große Rolle. Nicht? Also wenn Sie ein Dissertationsthema danach bewerten würde, wie viel Geld kann man damit verdienen? Also dass irgendwie dafür ein Mehrwert geschaffen wird, der hinterher sich auch irgendwie ausdrücken soll, dann möchte ich mal wissen, wie viel Dissertationen dann bestehen würden. Nicht? Das ist in der akademischen Welt eben gar kein Kriterium, ob etwas richtig groß anwendbar ist. Aber das ist eben genau das Kriterium, wenn Sie ein Produkt entwickeln. Das kann technisch noch so toll sein, noch so brillante Ideen enthalten. Aber wenn es dafür keinen Markt gibt, wenn es keiner gebrauchen kann, wenn es keinen Bedarf gibt, nicht, dann ist es nichts wert. Und insofern war es auch so, dass von diesem ganzen ARIS-Konzept, das ja von der fachlichen Beschreibung bis zur Implementierung ging, eigentlich nur ein ganz kleiner Teil hinterher von uns in dem Produkt dann auch umgesetzt wurde.
Definitiv. Wahnsinn. Jetzt können Sie natürlich aus einer unglaublich langen Historie berichten. Sie haben, glaube ich, so viele Entwicklungen mitgemacht. Sie haben schon so viele Entwicklungsevolutionen erlebt. Ich würde gerne Ihre Sicht oder Ihr Verständnis, wie Sie quasi Prozessmanagement von dem Zeitpunkt, wie Sie damals begonnen haben, bis heute, also über die Zukunft werden wir später reden, aber von Prozessmanagement damals bis heute, wie haben Sie das erlebt? Es hat sich ja quasi das Prozessmanagement, das Datenmanagement entwickelt. Ich glaube, viele unserer Zuhörerinnen arbeiten tagtäglich mit BPMN und all den anderen Sachen, die jetzt auch noch mit Mining und RPA aufgekommen sind. Wie ist Ihre Erfahrung und wie ist aus Ihrer Sichtweise, wie hat sich das Ganze entwickelt?
So, wir haben ja, wenn wir einen Computer beschreiben, eigentlich nur zwei unterschiedliche Töpfe. Ja. Wir haben Daten und wir haben Verarbeitungsfunktionen. Ne, früher sagte man auch Datenverarbeitung, das hat eigentlich das alles ausgedrückt. Also entweder habe ich Daten, die ich in Datenbanken ablege, oder ich kümmere mich um Funktionen, die ich in Programmen beschreibe. Was anderes haben wir nicht. Ja. So, und die Gewichtung zwischen beiden, die schwankt. Ich hatte ja vorhin gesagt, am Anfang dominierten Funktionen und danach wurden eigentlich auch Softwareunternehmen gegründet, dass man ein Vertriebssystem entwickeln wollte und die Daten waren so ein Anhängsel an diese Funktion. So, und dann kam der umgekehrte Teil mit den ERP-Systemen. Da hat man eine einheitliche Datenbank und die Funktionen greifen jetzt auf diese Datenbank zu. Da war also die Datenbank schon der elementare Teil, ja, von diesem ganzen Konzept. So, dadurch aber, dass eben in dieser einen Datenbank die ganzen Konsistenzprobleme und sowas automatisch gelöst sind, die man vorher ja mühselig mit den Datentöpfen, den Silos immer unterbrücken musste, konnte man sich jetzt plötzlich den Prozessen zuwenden. Weil es nämlich möglich war, jetzt Prozesse über mehrere Funktionen mit der gleichen Datenbank in einfacher Form, in Anführungsstrichen einfach, in einfacher Form zu realisieren. Auf jeden Fall viel einfacher, als es vorher war, wo man immer diese ganzen Datentöpfe überbrücken musste. So, und deswegen, um diese Vorteile der ERP-Systeme richtig auszunutzen, konnte man eben jetzt diese Prozesse in den Mittelpunkt stellen und sie und dadurch auch den Nutzen gegenüber den Anwendern auch deutlich machen. Nicht nur dadurch, dass ich eben Prozesse vereinfachen, billiger mache, schneller mache, kundenfreundlicher mache, kann ich den Nutzen von solchen Systemen rechtfertigen und nicht, indem ich sage, ja, ich habe hier das tollste Datenbanksystem. Nicht? Das bringt keinen Nutzen, sondern hinterher nur die Ausnutzung solcher Technologie und die drückt sich in Prozessen aus. So, und das scheint mir im Augenblick wieder ein bisschen zu kippen, weil die Prozesse einmal schon sehr lange jetzt so im Vordergrund standen. Das Zweite ist, dass durch die KI-Ansätze, insbesondere durch die AI-Agents, eine neue Konzeption entsteht. Das heißt also, wir haben ja bisher die Prozesse von ihrer Ablaufstruktur formalistisch beschrieben, durch EPK oder BPMN jetzt mehr, weil sich das mehr als Standard so durchsetzt. Aber die Überlegung oder Voraussetzung ist, dass ich den Ablauf des Prozesses kenne und ihn auch selber kontrolliere. Ich beschreibe ihn und dann sollen die Abläufe sich an dieser Definition dann auch ausrichten. Wenn ich aber jetzt von diesen AI-Agents ausgehe, dann sind ja die Agents so definiert, dass sie autonom eine Aufgabe löse. Ich sage also nur, was zu tun ist und erwarte dann ein Ergebnis. Aber den Weg, also den Kontrollfluss, kenne ich nicht. Das überlasse ich dem System. Das heißt also, unsere Prozessdefinition hört eigentlich auf mit dem Prompt, den ich definiere, also die Aufgabenstellung, die ich dem Agent gebe, dort beginnt praktisch oder hört der Prozess auf und da beginnt erst wieder, wenn das Ergebnis da ist des Agents und dann muss ich sehen, wie ich dieses Ergebnis wieder in den nächsten Funktionsblock oder Agent oder was auch immer dann andocken kann. So, aber dazwischen geben wir den Kontrollfluss ab. Und das ist eine interessante Situation, wie weit wir dieses zulassen, für welche Strecken wir auch solche Agents definieren, um dann hinterher überhaupt noch zu wissen, wie überhaupt jetzt der logische Ablauf des gesamten Prozesses dann ist. Wenn wir das alles übergeben, dann ist wahrscheinlich es schwierig, dann auch Richtigkeiten zu beurteilen, zu begründen, wieso jetzt das Ergebnis zustande gekommen ist und so weiter. Also von daher ist jetzt im Augenblick eine interessante Situation, die auch neue Modellierungsmethoden wahrscheinlich erfordert, um hier dieses Gleichgewicht zwischen Ausnutzung der Möglichkeiten von LLMs innerhalb eines solchen Agents zu nutzen, gleichzeitig aber auch die Kontrolle über den Ablauf, um Richtigkeiten zu beurteilen, Sicherheiten zu beurteilen, noch zu behalten.
Mhm. Was ich so gut beschreiben ist, dass die Agents etwas machen. Man sieht aber in letzter Zeit, dass da halt immer mehr und mehr wieder Workflow-Systeme dazu kommen, wo man die Agents zusammenklicken kann, was ja wieder nach einer neuen Modellierungsnotation aussieht, die aktuell noch nicht standardisiert ist. Sagen wir so, da sind die Tools wie Zapier oder N8N oder was auch immer, die neue Modellierungsnotation quasi entwickeln. Ich glaube, dass das plus minus das Gleiche ist, oder? Also die Leute wollen verstehen, wie diese Agents am Ende funktionieren.
Ich greife noch mal ein bisschen zurück, weil wir reden ja gerade von einem Thema, was eventuell in ganz vielen Firmen die Zukunft ist. Aber ehrlicherweise, wenn ich in meinen Alltag hineinschaue, wenn ich auf die Konferenzen schaue, die meisten Firmen haben Herausforderungen bei der Prozesslandkarte. Die meisten Firmen sind dabei überhaupt noch dabei, Prozessdiagramme zu malen, egal ob es BPMN-Diagramme sind oder irgendeine andere angelehnte Art zu der Prozessbeschreibung. Bei ganz vielen Firmen, oder ich würde sagen, ganz, ganz viele Firmen beruhen noch auf EPK-Diagrammen, egal welche Größe. Also vielleicht ganz kurz zu dem ersten Switch. Wie haben Sie wie sehen Sie die Entwicklung von EPK zu BPMN?
Also erstmal stimme ich dazu, dass also ich ein bisschen nach vorne gesprungen bin eben, ne? Weil ja, uns das selber auch beschäftigt und wir eben darüber nachdenken, wie man solche Agents auch entwickelt. Da haben wir auch bestimmte Vorstellungen davon, sogar die wir demnächst auch als Produkte rausgeben. Aber natürlich sind viele Unternehmen noch dabei, erstmal eine Prozessorganisation einzuführen in ihrem Unternehmen. Wir nennen das immer so Process of Process Management. Also wie definiere ich den Prozess, mit dem ich hinterher Prozessmanagement im Unternehmen auch verankern kann? Welche Organisationseinheiten muss ich dann aufsetzen? Welche Kompetenzen brauche ich? Welche Schulung brauche ich? Welche Methodik will ich anwenden und so weiter. Ne? Das ist natürlich in vielen Unternehmen noch ein sehr großes Thema. Wir sehen aber auch, dass dieses unterstützt wird, dass die Softwarehersteller mittlerweile auch zum großen Teil verstanden haben, dass sie ihre Systeme nicht mehr funktionsorientiert vorstellen. Sie haben sie in der Regel immer noch funktionsorientiert entwickelt, aber es kommen immer mehr in diesen Prozessgedanken hinein. Auch die SAP, ja, durch den Kauf von Signavio hat das ja ganz eindeutig auch so dadurch bestätigt, dass sie in diese Richtung geht. Das haben wir schon vor 30 Jahren fast mit Ihnen diskutiert, dass es so sein soll. Und das wird jetzt ja auch vollumfänglich aufgenommen und trifft eben dann auch auf diesen Bedarf der Unternehmen. Das andere, was ich eben sagte bezüglich der Agents, ist eben Dinge, die in die Zukunft gerichtet sind. Was wir machen ist, dass wir sagen, wir wollen das Grundgerippe des Prozesses behalten und gucken auf einzelne Funktionsblöcke, dass man die eben durch solche Agents ersetzen kann. Das sind meistens dann Probleme, die so schwach strukturiert sind. Das heißt, wo ich den Kontrollfluss ohnehin nicht gut beschreiben kann, weil er viel zu komplex ist, nicht? Also das kann man schon bei so einfachen Beispielen ganz gut erklären. Meinetwegen eine Urlaubsplanung. Man will übers Wochenende nach Paris fahren. So. Ja. Und jetzt entwirf mal für diese 3 Tage da einen Plan. Ja, dann geht's los. Ja, wie wird denn das Wetter sein? Danach richtet sich schon, ob ich draußen was mache oder mehr drinnen was mache. Haben die Museen auf? Ja, was sind denn die Interessen der einzelnen Reiseteilnehmer und so weiter? Das heißt, ich habe ständig Abfragen. Wenn das ist, dann muss ich dahin. Wenn das nicht ist, muss ich dahin. Und so viele Alternativen, dass ich einen solchen Prozess gar nicht ausformulieren kann. Nicht? Wie viele Alternativen habe ich, um essen zu gehen? Will ich Italienisch oder will ich Französisch oder will ich sonst was? Das heißt also, dies alles auszuformulieren ist fast nicht möglich. Und dann eben jetzt aber so einer KI-Maschine zu sagen, also ChatGPT zu sagen, entwerf, sei mal mein Stadtführer und entwerf mir ein Programm für 3 Tage Paris. Ich habe die Interessen Musik, gutes Essen, Kunst. Nicht? Dann kommt da ein vernünftiges Ergebnis raus. Also solche Teile dann eben solchen Agents, sagen wir mal, dann zu überlassen, dann aber hinterher darauf zu achten oder zu fordern, auch durch den Prompt, dass das Ergebnis in einer bestimmten Struktur übergeben wird, so dass ich dann dieses Ergebnis auch in einem weiterführenden automatisierten Prozess dann übernehmen kann und muss weiter zu verarbeiten. Wenn das dann in freier Form wäre, wäre das schwierig, den Anschluss wieder an die weitere Verarbeitung zu finden. Also das sind so Gedanken, und die wir auch jetzt hier bei uns auch in ersten Kundenprojekten hier einbringen, und das scheint sich sehr gut zu bewähren.
Kommen wir noch zu der ganz, ganz schwierigen Frage. Sie als Autor von EPK, wie haben Sie das, sagen wir so, historisch gesehen, Entwicklung von BPMN gesehen? Weil ich meine, EPK war sehr weit verbreitet, dann ist eine neue Notation gekommen. Sehen Sie das positiv bestimmt oder eher, man könnte noch viel mehr machen, auch mit EPKs? Ich hoffe, dass die nicht zu krass ist, durch Frage.
Ja, man macht im Leben Fehler. Vielleicht war ein Fehler, dass wir nicht mehr darauf gedrungen haben, die EPK-Methode zu standardisieren oder zu einem zu patentieren oder sonst wie, dann eben weltweit eben auch hier mit einem Markennamen zu versehen. Ich sehe keinen großen Widerstand oder Gegensatz zwischen BPMN oder anderen Methoden und der EPK. Also für die einfachste Form, einen Kontrollfluss zu beschreiben, ob Sie das mit BPMN machen oder EPK, das ist völlig identisch. Nicht? Die haben die gleichen logischen Beziehungen, haben da ein bisschen andere Symbole, das ist es. Ansonsten, wenn Sie den vollen Umfang von BPMN nehmen, ist das ja auch noch eine andere Blickrichtung. Das heißt, dass sich dort wesentlich komplexere Dinge, alleine die Bedeutung von Zeit spielt dort eine große Rolle. Dann eben die Organisationssicht, die ja durch die Lines dort eigentlich ein elementares Bestandteil auch der Methodik dann ist. Aber das kann man alles in ARIS praktisch auch modellieren. Es sieht ein bisschen anders aus. Ob das so geschickt ist vom BPMN, da über 100 Symbole dort zu haben, dann bin ich ja fast wieder so kompliziert, dass ich mir schon eine einfache Programmiersprache da herbeisehne, dass es vielleicht mit der noch einfacher geht, als dass ich das Problem erst modellieren muss. Also da so ein Gleichgewicht zu kriegen zwischen der Einfachheit, Probleme darzustellen, und hinterher der Anforderung aus der Implementierungsebene. Nicht? Das ist eigentlich die Kunst zu kriegen. Und ich bin schon der Meinung, dass man diese beiden Ebenen auch trennen muss, dass es schwierig ist, die in einem System genau abzubilden, weil es dann eben zu so einer Ausuferung von Symbolen und von Beschreibungselementen dann eben auch führt. Während wenn ich auf der rein fachlichen Ebene, organisatorischen Ebene diskutiere, kann ich das mit einfachen Dingen relativ gut hinkriegen. Und dann hinterher sind ja auch andere Leute da mit beschäftigt, jetzt diese fachliche Beschreibung in die Systemanforderungen dann umzusetzen und so weiter zu spezifizieren. Ich glaube, dass es nach wie vor zwei Welten gibt, weil es auch unterschiedliche Kriterien gibt, die dann die Ergebnisse beurteilen. In dem ersten Fall, wo es um die fachliche Ebene geht, geht es ja um Kriterien aus der organisatorischen Sicht. Also wie schnell ist der Prozess, wie viel Brücken sind da drin, wie stark will ich ihn arbeitsteilig gestalten, wie verteile ich ihn auf unterschiedliche Orte und so weiter. Das sind ja strategische Fragen mehr. Und hinterher kommen ja die Implementierungskriterien aus einer anderen Welt, nicht? Antwortzeiten, Sicherheitsfragen, Verfügbarkeit des Systems, dass ich es 24 Stunden, 7 Tage über alle Zeitzonen dann über auch stabil halten kann. Das sind ganz andere Fragen und Kriterien, die ich dann aus dieser Welt hereinbringe. Und deswegen glaube ich auch, dass BPMN gar nicht in diesem großen Funktionsumfang ausgenutzt wird, sondern man wird es wahrscheinlich auch reduzieren auf die Dinge, die wir mit der EPK auch hinkriegen. Jedenfalls alles, was ich so lese, bleibt eigentlich so auf dieser Ebene bestehen.
Ja, da bin ich voll bei Ihnen, dass auch bei BPMN nur ein paar Elemente benutzt werden. Und aber Sie haben so viel Erfahrung mit beiden Modellierungsnotationen. Ich meine, am Ende hat ARIS auch BPMN umsetzen können. Was hat aus Ihrer Sicht gefehlt? Weil ich meine, jetzt haben Sie 30 Jahre Entwicklung oder 20 Jahre von BPMN. Was würden Sie sagen, haben beide Standards oder fehlen noch beiden Standards?
Ach, das weiß ich gar nicht. Weil Methoden sind ja immer in einer Entwicklung, die darf man nicht festschreiben. Zum Beispiel haben wir das ARIS-Produkt methodenneutral entwickelt. Wir haben das auf einer Meta-Quadrat-Ebene, so haben wir das selber genannt, entwickelt. Das heißt, wir haben einfach gesagt, es gibt ein Objekt und es gibt Beziehungen. So, und was ein Objekt ist, ob das ein Datenelement ist, ob es eine Funktion ist, ist uns erstmal völlig egal, weil bestimmte Methoden, die ich darauf anwende, immer die gleichen sind. Beispielsweise, dass ich es hierarchisieren will, dass ich es ausdrucken will und so weiter. Das heißt, wir haben das System sehr frei entwickelt und damit auch zugelassen, dass eben der Anwender auch eigene Elemente da hinzufügen konnte. Es gab große Unternehmen, die haben ihre eigenen Modellierungsmethoden gehabt. Da haben wir gesagt, okay, gut, dann stellen wir hier neue Objekttypen da ein und die Funktionen, was man mit denen machen kann, die ganzen Manipulationen, die sind dann eigentlich sofort verfügbar. Und insofern ist es klar, dass sich dann die Methoden den speziellen Problemstellungen hier anpassen müssen. Wenn ich also sehr zeitkritische Probleme habe, dann muss eben die Zeit eine viel größere Rolle spielen, als wenn hier andere Fragen wichtiger sind, Gewicht oder keine Ahnung oder meinetwegen Gefahren, die bei bestimmten Gütern ja eine Rolle spielen können, die im Transport abgewickelt werden müssen. Das sind also ganz andere Fragen dann. Da spielt die Zeit nicht so eine große Rolle, sondern wie kriege ich eigentlich jetzt hier ein Produkt von A nach B, ohne dass es explodiert oder sonst was macht.
Mhm. Super spannend. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr vielschichtige und super Überleitung gewesen in unseren zweiten Teil. Liebe Zuhörer, ich würde sagen, für den ersten Teil, ihr seid an eurem Arbeitsort angekommen, ihr habt 45 Minuten den Prozessphilosophen zugehört und die unglaubliche Reise von Professor Scher mit begleitet, vom Beginn bis heute. Im zweiten Teil schauen wir uns die Zukunft an, deswegen vielen, vielen lieben Dank fürs Einschalten und seid gespannt auf Teil 2. Ciao, ciao. Tschüss.